Heute freue ich mich, den Head of Revenue EMEA von Shopify, Birk Angermann, begrüßen zu dürfen. In unserem Gespräch tauchen wir tief in das faszinierende Geschäftsmodell von Shopify ein und erfahren, warum es sich grundlegend von anderen SaaS-Modellen unterscheidet. Birk erklärt uns hier, wie Shopify mit einem innovativen Revenue-Share-Modell arbeitet und warum das sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden durchaus auch von Vorteil sein kann. Wir sprechen über die Bedeutung von einem erfolgreichen Go-Live und wie Shopify da seine Kunden unterstützt, die Online-Stores schnell und effizient live zu schalten und was gegebenenfalls andere SaaS-Unternehmen von dieser Arbeitsweise lernen können. Und das ist noch nicht alles, denn Birk war schon damals bei IBM im Watson-Team und hat sich schon mit KI auseinandergesetzt, als es den meisten noch gar kein Begriff war. Er teilt hier seine persönlichen Einblicke in die Nutzung von künstlicher Intelligenz bei Shopify, sowohl intern als auch extern, und wie diese Technologie einerseits den E-Commerce, aber eben auch die Arbeitsweise von Shopify verändert hat. Zuletzt diskutieren wir auch seinen Karriereweg. Er war vorher im Presales als Individual Contributor, ist jetzt Head of Revenue. Welche Herausforderungen und Chancen hat dieser Wechsel eigentlich mit sich gebracht? Und SEs, die mit dem Gedanken spielen, in den Vertrieb zu wechseln, sollten auf jeden Fall bis zum Ende dabei bleiben. Also du merkst, ein weit gefächertes Gespräch. Darum jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Birk Angermann. Genau, jetzt hatten du und ich ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass das Shopify-Geschäftsmodell ein paar Besonderheiten aufzeigt. Du warst ja vorher auch bei Freshworks, du warst bei Salesforce, ne? Auch ich habe das in meiner Historie erlebt. Typischerweise hast du so einen Per-Seat-Price und dann kommt am Ende des Quartals oder der Abrechnungsperiode hieß die Rechnung 500 Seats, 500 mal Lizenzpreis. So, bei Shopify funktioniert es ein bisschen anders. Führ uns da mal einmal durch. Wie rechnet Shopify ab?
Es gibt ja so ein bisschen so ein Standard-SaaS-Sales-Modell, irgendwie was momentan ja eigentlich fast alle übernommen haben. Ne? Ich glaube, wenn man zurückkommt, guckt, war es, glaube ich, was Salesforce damit angefangen haben. Ne? Glaube ich, Standard-SaaS ist ja so ein bisschen dieses On-Demand. Ne? Ich bezahle eigentlich nur, was ich brauche. Hat natürlich ein bisschen zum Nachteil gehabt vom Cashflow, ne? Altes Lizenzmodellgeschäft. Du machst ein paar Millionen vorne weg und hast eigentlich keine Probleme mehr erstmal so direkt und hast einen guten Cashflow. Das war beim SaaS-Geschäft nicht ganz so. Ne? Und da hat der Salesforce 10 plus Jahre irgendwann umgestellt, dieses Thema, ne, du committest bestimmte Anzahl an Seats über eine Contract-Time und dann musst du eigentlich auch ein Jahr upfront zahlen. Das machen inzwischen sehr viele. Du kriegst ein bisschen auch Discount, aber du musst mich jedes Jahr quasi upfront eigentlich komplett bezahlen. Ist toll für ein Company-Cashflow, ist natürlich für einen Kunden nicht ganz ideal, ist natürlich immer besser, ich bezahle nur, was ich brauche. Und da sind wir bei Shopify, glaube ich, ganz anders unterwegs. Sag mal, wir sind auch so das eine der wenigen, die noch so ein richtiges SaaS-Pricing in dem Sinne haben, weil wir haben halt einen Rev-Share. Ne? Am Ende des Tages zahlt der Kunde einen Revenue-Share für jede Transaktion, die im Online-Store durchgeführt wird. Und dadurch hast du natürlich Höhen und Tiefen. Ne? Wir leben quasi dann, wenn es beim Kunden sehr gut läuft, der Kunde erfolgreich ist, der Store wächst, klasse, verdienen wir mit. Wenn es dem Kunden mal nicht so gut geht, dann hat er natürlich auch weniger Kosten auf unserer Seite. Von daher in dem Sinne das einfachste und transparenteste, sag ich mal, Modell. Und wenn man auch so guckt im Markt, viele haben natürlich versucht, haben ja auch ein Rev-Share-Modell, ist jetzt nicht so unüblich in unserer Branche, aber viele haben es dann überführt in dieses alte traditionelle Modell mit, du committest trotzdem, du machst mindestens so viel Umsatz, zahlst uns trotzdem yearly upfront und bei uns halt wirklich kriegst jeden Monat eine Rechnung, das hast du wirklich quasi benutzt. Dafür kriegen wir ein Rev-Share. Und dadurch, dass wir nicht dieses Commitment haben von, ne, du hast uns X Umsatz committed, den du garantiert uns bezahlen wirst, haben wir natürlich ein sehr, sehr hohes Interesse daran, dass der Kunde live geht. Ne? Wenn der Kunde nicht live geht, zahlt er effektiv nichts. Ne? Das ist halt, kennt man ja manchmal, Go-Live dauert länger und alles. Ist natürlich auch wieder kostenmäßig ein geringeres Risiko, auch für den Kunden. Aber deswegen sage ich mal, wir haben so das beste Risk-Share-Model, was man haben kann, das noch am nächsten am SaaS-Modell quasi ursprüngliche Idee quasi liegende Geschäftsmodell, wo wir wirklich, wir müssen sichergehen, dass der Kunde live geht, weil sonst ist es quasi ein Verlustgeschäft für uns.
Genau, und auf das Live-Gehen beziehungsweise auf das, was danach folgt, können wir gleich mal zu sprechen. Ich komme jetzt ein paar gerade selber so in der Reflexion, als du das so erwähnt hast. Ich war ja zuletzt bei Miro und das ist so ein Begriff, den habe ich schon damals bei Kalidus Cloud gehört und bei Miro haben wir ihn auch verwendet. Da haben wir von dem sogenannten True-Up gesprochen. Der True-Up ist praktisch am Ende des Quartals. Schaust du, okay, wir haben initial dem Kunden vielleicht, ich bin jetzt 500 Lizenzen verkauft, er hat aber die Möglichkeit innerhalb der Software durchaus über die 500 Lizenzennutzung hinauszugehen, weil da erstmal keine Beschränkungen technischer Natur sind. Das heißt, du guckst dann am Ende des Quartals, okay, hat er seine 500 benutzt, ist der Kunde vielleicht sogar darüber hinaus, keine Ahnung, ich bin jetzt wieder, 550 hat er benutzt, dann können wir 50 extra Lizenzen in Rechnung stellen. Und jetzt kommt der Clou bei der Sache, wir hatten auch einen sogenannten True Down.
Okay.
Also den True Down Begriff, den gab es auch. Aber ich kann jetzt zumindest sagen, in der Zeit, in der ich da war, also den True Down hat es eigentlich nie gegeben. Ja? Also von daher diese Flexibilität, die ihr da mitbringt, die ist auch, zumindest meiner Erfahrung nach, was Besonderes. Und jetzt hast du gesagt, okay, der Go-Live ist für euch ein ganz entscheidender Moment, weil dann verdient der Kunde oder fängt der Kunde an, Geld zu verdienen. Ergo, ihr fangt an, Geld zu verdienen und deswegen seid ihr besonders bemüht, den Kunden natürlich live zu schalten. Und gleichzeitig, das ist mal meine Frage an dich, würde ich jetzt auch mal behaupten, also nicht nur das Live-Schalten, sondern auch das Begleiten im Nachhinein, wenn er dann live ist, dass ihr praktisch immer auf so einer Win-Win-Schiene fahrt, denn umso mehr Umsatz der Kunde jetzt mit eurem Shop macht, desto mehr profitiert ihr auch davon.
Absolut, ne? Wir haben ja eine Reihe von auch Services, das, glaube ich, ist schon, ne? Also Shopify insgesamt, wir sind eine sehr produktfokussierte Company, ne? Unser CEO ist immer noch sehr stark im Produkt involviert und ich glaube, ist ja ein Deutscher, sag ich mal, der ausgewandert ist nach Kanada und das ist, glaube ich, ein bisschen diese deutsche Ingenieurskunst, ist like, wir bauen das beste Produkt und dann wird der Kunde es quasi auch erfolgreich nutzen, wird erfolgreich mit sein und wird bei uns bleiben wollen. Ne? Also ich glaube, es ist schon immer dieser Ethos gewesen, ich will nicht den Kunden dazu vertraglich zu zwingen, bei uns zu bleiben, sondern soll vom Produkt so weit überzeugt, von dem Service, den wir erbringen, so weit überzeugt sein, dass er quasi mit uns immer weitermacht. Ne? Weil es ist ja natürlich der klassische, wenn du so ein Modell hast, also was hält dich davon ab, morgen den Shop bei uns abzustellen und was anderes zu nutzen? Nichts. Kostenseitig ist es jetzt kein Risiko. Es ist natürlich immer eine Plattformwechsel hat natürlich auch immer irgendwelche Kosten, aber rein vom Lizenzmodell kein großes Risiko. Und deswegen sind wir natürlich sehr erpicht, auf einen Kunden zu helfen, live zu gehen. Wir haben ein dediziertes Team, was sich nur um dieses Onboarding quasi kümmert, mit dem Partner sehr eng arbeitet, um zu garantieren, dass der Kunde schnell, aber auch ein gutes Go-Live-Erlebnis hat. Aber dann natürlich auch, wir haben auch eine Customer-Success-Organisation, aber wir haben sehr, sehr starken Fokus darauf, produktseitig bestimmte Services anzubieten. Wir sagen, das sind Tools, wo teilweise Mitbewerber auch Geld für nehmen würden. Und ganz einfach ist es, wir haben immer mehr jetzt investiert, haben ein eigenes E-Mail-Tooling halt aufgebaut. Wo wir sagen, okay, es gibt bestimmte Funktionen, da sind wir gar nicht so erpicht darauf, mit der Funktion selber Geld zu verdienen, sondern es geht uns darum, wenn der Kunde wächst, wenn der Umsatz des Kunden nach oben geht, dadurch machen wir natürlich dann wieder, unser RevShare kommt natürlich damit rein und dadurch verdienen wir langfristig natürlich auch mehr oder machen mehr quasi Umsatz. Also sehr hoher Fokus darauf, wie können wir unseren Händlern am Ende des Tages helfen, mehr Umsatz zu generieren und dann profitieren wir natürlich auch davon.
Also schon aufgrund des Geschäftsmodells sind sozusagen eure Interessen gleichgeschaltet. Das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey Birk, komm mal her in den Podcast, wir wollen mal darüber reden mit dir, weil das eben so spannend ist. Und ich frage mich jetzt gerade, du hast natürlich jetzt gesagt, euer CEO oder ihr als Company, ihr seid stark produktfokussiert. Und gleichzeitig habe ich so Fragen im Kopf. Ich meine, wenn ich jetzt auf LinkedIn gehe und irgendwie suche nach irgendwie Shopify Consultant oder irgendwas, dann finde ich wahrscheinlich sehr viele Menschen, die mich grundsätzlich dabei unterstützen würden, meinen Store so aufzubauen, dass er irgendwie umsatzmaximierend ist. Und gleichzeitig denke ich mir dabei, ja, da gibt es bestimmt, also ich sag mal, technische Voraussetzungen, die geschaffen werden können, damit es besonders gut funktioniert. Und gleichzeitig hat das ja auch was mit Verkaufspsychologie zu tun. Ne? Also ich spinne jetzt mal, kannst ja auch darüber nachdenken, ich habe hier, keine Ahnung, ein Produkt in meinem Store, begrenztes Angebot, wir haben nur noch 200 Stück verfügbar und gleichzeitig läuft noch ein Timer runter, weil dann ist das Fenster geschlossen. Und auch solche Maßnahmen, also das ist jetzt schon fast ein bisschen manipulativ, ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber ich mache mal das als Beispiel. Solche Dinge kann ich ja auch einsetzen, um irgendwie mehr Umsatz zu machen. Wo grenzt ihr ab? Wo helft ihr noch mit? Und wo sagt ihr, okay, das ist dann tatsächlich in der Verantwortung des Kundens?
Ich glaube, es hängt natürlich massiv auch an der Strategie vom Kunden. Ne? Wir haben ja, ein gutes Beispiel ist, wir haben More Nutrition, ESN, Food Supplement Company hier in Deutschland, super groß. Die machen halt viel über Social, die machen halt viel auch so Flash Sales. Ne? Die haben dann wirklich, da hast du dann 20.000 Leute gleichzeitig, die auf den Store gehen und da halt ein Produkt quasi auch kaufen. Also wirklich hohe Peaks, ne? Was einmal auch technologisch einfach auch gemanagt werden muss. Auf der anderen Seite natürlich auch ein ganz anderes Geschäftsmodell, als wenn du jetzt eine Luxury-Brand hast, die halt, da gibt's jetzt keine Peaks, die machen keine Flash-Sales, die haben relativ fixes Pricing, die verkaufen über Produkt, über die Marke, die haben einen ganz anderen Ansatz. Der Store ist ganz anders aufgebaut, ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das heißt, wir passen uns da schon natürlich dem Kunden am Ende des Tages an. Ne? Wir haben Kunden, die sagen, wir machen wie jetzt über TikTok Shops integriert, die machen über YouTube Live-Shopping, solche Sachen. Und ich glaube, am Ende kommt es natürlich immer darauf an, die Kunden, die wir auf der Plattform haben, die haben natürlich in der Regel, die haben eine Marke, ne? Die haben ein Produkt, die haben eine Marke, die ihnen jetzt nicht komplett egal ist. Ne? Ich bin jetzt nicht der absolute Discounter, der, sag ich mal, ganz nur über den Preis verkauft, sondern ich will natürlich schon meine Marke präsentieren. Ne? Sonst kann ich natürlich auch auf einer der vielen Marktplätze am Ende des Tages gehen, sage ich, verkaufen über die Marktplätze, sondern wir haben schon welche, unsere Kunden wollen schon eine gewisse Kontrolle über die Marke haben, eine gewisse Positionierung, die haben irgendwie, wollen natürlich Kundendaten auch sammeln, um ihre Kunden besser natürlich anzusprechen. Und das ist dann, sage ich mal, ein ganz anderes Interesse, wenn du halt deinen eigenen Store baust. Und ich glaube, da arbeiten wir natürlich eng zusammen. Und da ist, glaube ich, das Pre-Sales-Experience natürlich auch bei uns ganz anders, ne? Wo du halt sagst, klar, wir gehen rein, klar, Pre-Sale, wir machen eine Discovery, wir wollen verstehen, was sind die Anforderungen für Kunden, was passt gut zum Kunden, was haben wir woanders gesehen, wie können wir auch Impulse natürlich auch geben. Das ist, sage ich mal, so dieser an sich, wie es jeder Pre-Sales-Organisation erwarten würde, ne? Du hast dieses Know-how, du bringst Erfahrung mit von anderen Projekten, teilweise auch anderen Industrien. Viele Kunden interessieren auch mal, was macht jemand in einer anderen Industrie? Kann ich das vielleicht für mich auch adaptieren? Aber schlussendlich, was natürlich für uns nochmal anders ist, was ein großer Teil auch unseres Pre-Sales-Prozesses ausmacht, ist,
über 1000 Menschen im Vertrieb und Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Disco-Deck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Disco-Deck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Können wir garantieren, dass der Kunde auf unserer Plattform live geht? Weil wenn nicht, dann ist es für uns ein schlechtes Geschäft. Dann wollen wir den Kunden auch nicht sein. Weil wenn es aus irgendeinem Grund jetzt sagt, das ist zu limitierend, das würde auf der Plattform nicht funktionieren, der Kunde wird quasi nicht den Go-Live schaffen. Deswegen investieren wir sehr viel auch da rein, in dieser Pre-Sales-Phase auch wirklich zu prüfen, ist es ein Kunde, wo wir gutes Gefühl bei haben, der wird auf der Plattform live gehen. Das ist natürlich gut, weil unsere Plattform wird halt immer, man kennt uns natürlich aus dem SMB-Geschäft, wir sind seit 8, 9 Jahren mehr und mehr Mid-Market-Enterprise-Geschäft unterwegs. Wir sind natürlich wahnsinnig flexibel als eine Plattform geworden. Also die Antwort heißt natürlich immer öfter, ja, na klar können wir das machen. Aber wir wollen natürlich schon ein bisschen abklopfen, okay, ist es möglich und wie ist es möglich? Und gehst du dann, irgendwann kommst du ja manchmal an Punkte, wo du sagst, der Trade-off ist zu groß, da siehst du nicht mehr den Benefit auf eine Lösung wie auch Shopify zu wechseln. Ne, und da versuchen wir natürlich ehrlich zu sein, weil wie gesagt, es geht wieder zurück zum Geschäftsmodell. Am Ende des Tages ist für uns natürlich wichtig, der Kunde muss live gehen.
Jetzt kam mir da gerade noch eine Frage, weil du ja auch Pre-Sales erwähnst und du selber hast ja auch eine Vergangenheit im Pre-Sales, da kommen wir später nochmal zu. Jan und ich betreiben ja unseren Shop tatsächlich auch auf Shopify. Also unser Disco-Deck, das Kartendeck hinsichtlich Discovery Skills im B2B-Softwarevertrieb, das haben wir auch bei euch gehostet. Und jetzt war uns im Vorhinein ja nicht klar, okay, wenn wir davon irgendwie 100 Stück im Monat verkaufen oder 1000 oder sonst so viel. Das heißt, also die Dimension war uns selber unbekannt. Wir haben aber im Prinzip eure Software im Self-Service gekauft. Also wir sind auf Shopify.com, blöd gesagt, gegangen, haben unsere Kreditkartendaten hinterlegt und haben gesagt, hier bitte einmal eine Instanz und dann war das Ding da. Ab welchem Zeitpunkt ist dann bei euch Vertrieb und Pre-Sales überhaupt bei den Kunden involviert? Dass ihr sagt, okay, das ist Self-Service, das ist jetzt guided mit Vertrieb.
Ist ja ein bisschen immer die Shopify-Positionierung. Da kommen wir ja auch her, ne? Von diesem SMB-Entrepreneur, der startet, hat eine Idee für ein Business und will dann halt damit halt loslegen. Da sind wir auch super stolz drauf. Ist halt manchmal schon ein Thema mit der Positionierung. Man sieht es halt gerne auch von Marktbegleitern, die natürlich immer sprechen, oh ja, Shopify ist gut für SMB, aber wir haben ja natürlich wahnsinnig viele große Brands inzwischen, die wir halt auf Shopify betreiben. Wenn du in den USA guckst, also wir haben ja Supreme in den USA, massiver auch Flashseller. Wir haben einen sehr großen Store, gerade hier im Möbelbereich, der jetzt gerade erste Märkte quasi live gegangen ist. Wir haben Fahrrad.de gerade gelauncht vor kurzem. Das sind ja wahnsinnig große Stores. Aber wir haben so gute quasi Bandbreite. Man muss auch natürlich sagen, viele kommen natürlich auch für uns, weil gerade Commerce hat, was dieses Thema SaaS auch betrifft, ein bisschen hinterhergehangen. Es war immer noch sehr custom, sehr viel auch noch on-premise. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen diesen Wandel bringen, sagen, auch Commerce kann mehr so, ne, du hast einen guten Baukasten, der out of the box kommt, du kannst schnell loslegen, so wie ihr. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich kann das wahnsinnig viel customizen. Ne? Und das ist natürlich dann schon unser Anspruch zu sagen, du kannst natürlich on top auf diesem Stack aufbauen. Wir haben auch einen, sag ich mal, sehr positiven Produktethos wieder hier. Wir haben auch Akquisen gemacht. Wir haben ja nicht nur noch einen Online, wir haben auch einen Point of Sale. Du kannst eine Filiale anbinden, du kannst dein B2B-Geschäft anbinden. Es ist viel über Akquisen reingekommen, aber wir haben es immer eigentlich, sag ich mal, weggeschmissen, das Team genommen. Ihr wisst, wie es geht, baut es neu auf einem Stack. Dadurch haben wir diese voll integrierte Lösung und dadurch bist du auch auf einer Plattform. Egal, ob du jetzt einen kleinen Account hast, wie du als SMB oder einen größeren Account, gibt natürlich immer bestimmte Features, die du bewusst natürlich so einschränkst, weil du weißt, es braucht vielleicht auch jemand nicht, der gerade sein Business von Null auf startet. Aber da ist natürlich diese Wachstumskurve. Und wir haben halt wahnsinnig viele spannende Kunden, die klein angefangen haben und jetzt halt riesengroß aus sind. Ne? Wenn du mal eine Gymshark anguckst, kennt inzwischen jeder, die waren halt mal auf einem kleinen Store. Ne? Und der hat, glaube ich, eigentlich mit Food Supplements angefangen, dann Richtung Fashion. Und jetzt ist es über eine Milliarde Business, was auch auf Shopify läuft. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Spannende, dass wir natürlich einen sehr früh einfach den Leuten diesen Einstieg erlauben und dann natürlich aber auch, wenn du schon etablierter bist, dann dir natürlich auch mehr zur Seite stehen können. Und da ist dann so ein bisschen mehr, kannst du sagen, umsatzbasiert entscheiden wir, wo macht Sinn, vertriebsseitig wirklich auch reinzugehen, direkt zu unterstützen und wo ist natürlich eher was wir so in Richtung natürlich Self-Service auch zu pushen. Und wir haben dann ein ganzes Team, was sich nur um diesen Self-Service-Bereich kümmert. Wie kann ich es du hast ja erlebt, du kannst wahrscheinlich jetzt aus Nutzer-Experiences natürlich noch besser sagen, aber du wolltest natürlich so einfach wie möglich machen, einen Store online zu bekommen, dass du eigentlich gar nicht diese Unterstützung brauchst. Natürlich, wenn du ein größeres Unternehmen bist, tiefe Integration, Backend-System und ähnliches, dann ist natürlich immer gut, uns dabei zu haben, dass wir ein bisschen natürlich Hilfestellung geben.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ihr habt wahrscheinlich so intern bestimmte Schwellenwerte definiert, wo ihr sagt, okay, Umsatz ist X. Ab dem Zeitpunkt fangen wir mal an, auch ein bisschen proaktiver auf den Account zuzugehen und noch mitzugestalten, um dann vielleicht auch mit so einer beratenden Dienstleistung zu versuchen, den Account weiter aufzubauen und auszubauen.
Genau, ist natürlich klassische Segmentierung. Ne? Du hast ja jetzt auf meisten, wenn du Seedbase hast, dann gehen die meisten natürlich, wie viele Mitarbeiter hast du? Dadurch, dass wir nicht Seedbase sind, sondern umsatzbasiert, ist für uns immer spannend, was ist der Umsatz? Und danach segmentieren wir dann im Endeffekt auch unser Business.
Okay, verstanden. Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, du warst bei Freshworks, du hast schon Salesforce erwähnt, was ja auch SaaS-Unternehmen sind. Und gleichzeitig wird da ja noch, ich sage mal in Anführungszeichen, klassisch abgerechnet. Mich würde jetzt mal interessieren, wie hat sich das denn auf die Organisationsstruktur ausgewirkt, dass eure Interessen und die Interessen des Kundens praktisch so stark miteinander verknüpft sind? Was baut man da in der Organisation anders?
Also ich habe ein paar Teile natürlich schon erwähnt. Ne? Also einmal ist natürlich unser Vertriebsprozess dadurch schon noch ein bisschen anders. Ne? Also zum einen hast du natürlich dieses Thema, dass wir im Pre-Sales schon wirklich sicherstellen, ne? Wir haben so ein bisschen bestimmte Themenpunkte, die wir vernünftig, sag ich mal, wirklich abklopfen, um sicherzustellen, dass es ein Kunde, der macht Sinn für uns auf die Plattform, auch auf unsere Plattform zu wechseln. Und natürlich, was wir uns in dem Sinne auch leisten, ist gerade dieses Onboarding-Team. Also bei uns heißt es Launch Consulting, aber dass wir quasi ein dediziertes Team haben. Ne? Du hast ja ganz oft, ich sag mal, eher, sag ich mal, so im Early-Stage-SaaS-Bereich hast du teilweise ein Onboarding-Team, weil du noch keine Partner hast, die machen für dich eigentlich die Implementierung. Ne? Dann hast du so ein Gold-Silber-Bronze-Paket, was du vielleicht noch mitverkaufst und du hast halt kein riesiges Partner-Ökosystem, deswegen machst du es in-house und baust dann halt ein Partner-Ökosystem auf und dann. Und auf dem anderen Extrem, im Enterprise-Bereich, hast du dann eher ein Professional-Services-Team, was ja auch ein Custom-Offer macht. Und du hast halt dieses große Partner-Ökosystem, was auch viele der Implementierungen quasi machen kann. Ich würde sagen, wir sind schon da. Wir haben viele große Partner, von großen SIs bis Accenture zu ne, kleineren Boutique-Partnern im Shopify-Ökosystem. Und natürlich durch unser SMB-Geschäft haben wir einen riesigen Scope an Experts, ne, also Leuten, die halt wirklich auch so ganz kleinen Businesses helfen, ihren Store quasi aufzubauen. Also was für uns immer positiv ist, wir haben ein wahnsinniges Shopify-Know-how in den meisten Märkten, wo wir quasi auch aktiv sind. Aber ich glaube, bei uns ist diese Nuance, dieses Launch-Team noch zusätzlich zu haben. Ne? Das heißt, du hast immer so ein Projekt, dieses Dreiergespann aus. Du hast den Kunden, du hast einen Partner meistens mit dabei, empfehlen wir natürlich auch unseren Kunden. Ne? Das ist so einfach dein Produkt auch sein mag. Es geht am Ende darum, du brauchst jemanden, der die Best Practices hat. Wie nutze ich wirklich das Produkt am Ende wirklich in deinem quasi Kontext? Ne? Das ist immer die Gefahr, gerade wenn du ein Produkt hast, was wenn man das Gefühl hat, also es erklärt sich relativ selbst, ne, wie du sagst, kann selber ein Store aufbauen, dass der Kunde manchmal verlockt ist, zu sagen, ach, dann mache ich das auch einfach selber. Ich habe ja Leute, die kennen sich mit Commerce aus, aber am Ende des Tages, so toll und einfach dein Tool ist, diese Best Practice, wie setzt du Sachen wirklich auch um in dem Kontext vom Kunden, da ist immer die Empfehlung, mach das erst mit einem Partner. Klar kannst du es dann, wenn du es möchtest, komplett in-house holen danach und selber machen, aber empfehlen dir den Partnerweg und halt dieses Dreiergespann dann halt mit diesem Launch Consultant, der halt dir zur Seite steht, der dich berät, der den Partner berät, guckt, wie sieht der Projektplan aus, wie ist quasi die Timeline des Projekts quasi aufgesetzt. Das spielt natürlich einfach für uns nochmal eine ganz wichtige Rolle. Ne? Und da versuchen wir auch so ein bisschen, wir haben für uns so ein bisschen Timeboxes gesetzt, wann erwarten wir eigentlich so einen Kunde, je nach Größe, im Endeffekt basierend auf unseren Segmenten angepasst, dass wir es schaffen, den Kunden live zu kriegen. Und da versuchen wir natürlich auch ein bisschen mit den Druck reinzubringen und zu sagen, hey, wie schaffen wir eine Timeline, die wir uns jetzt gesetzt haben, auch wirklich auch einzuhalten, ne? Ich glaube, das macht diesen wahnsinnigen Unterschied aus. Deswegen siehst du eigentlich wenig, wie gesagt, entweder Onboarding Services, mehr Packaged mit einem Preistag dran oder Professional Services, aber dass du eigentlich diesen im Paket inkludierte Launch Support hast, der dich in diesem Projekt begleitet und sicherstellt, dass du ein gutes Go-Live hast, das würde ich behaupten, sieht man relativ wenig im SaaS-Bereich.
Würde ich so zuzustimmen. Und als du es gerade so ausgeführt hast, mit dem Dreiergespann, also wenn ich jetzt auch mal nochmal ganz konkret auf Sales und auch Pre-Sales schaue, der Klassiker ist ja eigentlich, ich habe dann mein Fiskaljahr, ich habe Quotenvorgaben, keine Ahnung, da steht dann hier Tim Brümme, nächstes Fiskaljahr, 1 Million Annual Recurring Revenue bitte einmal abliefern und dann kann ich mich dagegen messen sozusagen. Wie sind bei euch da die KPIs dann gestaltet? Ist es dann genauso nur eben auf Wachstum des Umsatzes beim Shop oder habt ihr noch andere KPIs, die ihr da verwendet?
Genau, ist natürlich Pre-Sale und Post-Sale ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also Pre-Sale geht es natürlich schon darum, wenn wir sagen, neue Logos zu gewinnen und natürlich auch in einer gewissen Breite. Ne? Dadurch, dass wir auch ein breites Produktportfolio haben, wollen wir natürlich möglichst breite Use-Case natürlich auch beim Kunden dort positionieren. Aber das ist natürlich der Abschluss am Ende des Tages und dann auf der Post-Sale-Seite ist natürlich Net Revenue Retention, was für uns eine große Rolle spielt. Ne? Also wachsen unsere bestehenden quasi Kunden, was natürlich einfach in diesem Online-Kontext mit RevShare nochmal interessant ist, weil du hast natürlich ganz andere Vehikel, die du nutzen kannst, um halt so ein Umsatzwachstum zu generieren. Ne? Kann sein, räumen wir einen neuen Markt zum Beispiel aus, ne? Irgendwie wird das Produktportfolio auch irgendwie erweitert. Da gibt's ja, oder ne, gehen wir noch auf ein anderes Kundensegment. Das kann ja alles in dem Sinne so Umsatz treiben und erhöht natürlich dann die Net Revenue Retention in dem Sinne.
Das heißt, ihr habt für eure Pre-Sales-Teams, habt ihr dann so New-Logo-Ziele oder was, wenn ich es richtig verstanden habe?
Genau, sind im Endeffekt Umsatz von New-Logo. Ich sag mal, was wir halt gemacht haben, was halt schon, ne, das ist, glaube ich, wieder was speziell machst, wenn du halt so ein RevShare-Modell hast, ist natürlich, dass du auch ne, am Ende des Tages, wir sagen Audits, aber wir haben natürlich wahnsinnig viele Sachen, die wir erwarten, die so ein Deal gehören. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Technical Handover-Document zwischen dem SE und dem Launch Consultant. Ist für uns ein Requirement. Ansonsten lassen wir ja quasi nicht diesen, zählt der Deal am Ende des Tages nicht. Das ist wirklich ein hartes Requirement. Es muss ein Technical Handover gehen, weil das ist ja der Klassiker. Das haben viele in diesem SaaS-Umfeld, wie es so passiert ist. Verkaufst irgendwie ein bisschen die Vision und dann der Kunde ist ganz gut drauf, der unterschreibt, dann schmeißt du quasi, also auch im SaaS quasi Lizenzen rüber und dann ist es das Partnerproblem und in 3 Jahren zum Renewal guckst du wieder vorbei und merkst so, naja, ihr habt jetzt nicht so viel damit gemacht, aber jetzt lösen wir es in den nächsten 3 Jahren, ne? Und es funktioniert halt in unserem Modell nicht, ne? Deswegen haben wir natürlich schon so das Technical Handover. Wir wollen genau wissen, wer ist der Ansprechpartner beim Kunden, mit dem der Launch Consultant arbeitet. Was ist deren Plan fürs Go-Live-Date? Also es gibt so ein paar Requirements, die wir halt in diesem Handover erwarten. Und wir sind halt auch so ein bisschen, dass es halt, dass wir sagen, wir wollen nicht viele Deals haben in einer geringen Qualität. Wir haben lieber ein paar weniger Deals und in dem Sinne geringere Targets für die Reps, aber die Qualität der Deals ist höherwertiger. Ne? Wieder zu dem Punkt, wer uns bringt das Closing, die Unterschrift bringt uns halt nichts, wenn der Kunde danach sagt, ich habe mir was gekauft, funktioniert gar nicht, wie ich es mir vorstelle und ich werde es jetzt nicht nutzen und ich zahle euch jetzt hier mehr oder weniger nichts die nächsten 12 Monate und damit nicht raus aus dem Vertrag. Ne? Deswegen dieses, immer bei uns die Diskussion, wie schaffen wir es, diese Balance zwischen, klar wollen wir natürlich Umsatz generieren, neue Kunden gewinnen, aber wie schaffen wir es, das in einer hohen Qualität und wie schaffen wir es, die Sachen im Sales Cycle so weit abzuklopfen, dass das Handover zu diesem Launch-Team vernünftig ist, aber dass dann auch relativ sicher ist, dass der Kunde auch live gehen wird.
Also ich kann zumindest auch aus meiner Erfahrung sagen, so zwischen Pre-Sales und Post-Sales hast du in vielen SaaS-Firmen so eine Sollbruchstelle, kann ich schon fast sagen. Und du hast ein paar andere Nachteile von dem, ich sage Anführungszeichen, klassischen SaaS-Modell jetzt auch schon genannt. So dieses Vertrag läuft 3 Jahre, nach 3 Jahren zeigen wir mal wieder ein bisschen Interesse am Kunden, was ist eigentlich so jetzt gelaufen, ne? Weil wir wollen ja den Vertrag erneuern. Also ich glaube auch klassische SaaS-Firmen können vielleicht auch von eurem Ansatz, der jetzt für mich zumindest deutlich nachhaltiger im Geschäftsmodell für beide Seiten klingt, ein bisschen was lernen. Aber du hast ja beide Welten gesehen. Würdest du sagen, dass viele von den Best Practices, die für euch jetzt schon gut funktionieren, dass da auch klassische SaaS-Firmen was von lernen können?
Ich glaube, man muss wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, ich glaube, viel, warum wir das Businessmodell haben, kommt wahrscheinlich wirklich von unserem CEO und Gründer. Ne? Weil natürlich, wenn du dir den Markt anguckst, wie gesagt, auch Marktbegleiter anguckst, alle pushen ja eher in das traditionelle Modell. Ne? Du committest uns einen Umsatz, wir schreiben das quasi ne, mit Blut in Vertrag. Du bist jetzt die nächsten 3 Jahre, zahlst du uns X an Umsatz und das ist fix. Und das ist natürlich aus vielen Sichten natürlich, macht es einfacher, ne? Es ist sinnvoller. Ne? Erstmal, ne, wenn beim Kunden was schief geht, Projekt läuft nicht so, der kommt nicht so schnell raus ins Vertrag, der hat die Kosten quasi intern gerechtfertigt. Da hängen ja teilweise persönliche Karrieren dran, wenn es dann nicht das Projekt so ganz klappt. Der kommt dann nicht so leicht aus dem Vertrag raus. Ne? Jetzt hast du da irgendwie unterschrieben, bei Marktbegleiter für X Millionen, die musst du jetzt halt auch zahlen, egal ob es live geht oder nicht. Ne, das sind so Sachen natürlich, die macht es halt gut für einen Anbieter, weil ich kann natürlich leichter den Karren aus dem Dreck ziehen, ne? Weil ich dann sage, okay, gut, du hast ja noch 2,5 Jahre Vertrag, wir versuchen jetzt mal, wir helfen dir ein bisschen und wir kriegen es live. Ne? Da hast du natürlich bei uns einfach das Risiko, dass er aber sagt, gut, ich bin jetzt weg. Und dann hast du gar nicht richtig mitbekommen, dass er vielleicht Probleme hatte. Also du musst wahnsinnig nah dranbleiben, die ganze Zeit in diesem Onboarding-Cycle vor allem, ne? Weil er kann halt schneller, sag ich mal, Interesse und Lust verlieren, als in anderen Branchen natürlich möglich ist. Und du hast natürlich eine höhere Volatilität. Muss ja sagen, Commerce, wir sind ja wahnsinnig vom Konsumklima am Ende des Tages abhängig. Ne? Wenn das Konsumklima global runtergeht, wir haben ja global Millionen von Kunden inzwischen, natürlich in allen Größen, wenn das Konsumklima in den USA runtergeht, dann sehen wir das natürlich auch in unseren Finanzzahlen, ne? Weil wir natürlich diesen RevShare drin haben. Von daher, ich glaube, insgesamt aus rein egoistischer Firmensicht müsstest du eigentlich, sagen wir, dieses traditionelle Modell machen. Das ist super planbar. Du hast weniger auch Risiko und alles quasi mit drin. Ich glaube, aus Kundensicht und einer gewissen Weise darüber hinaus auch wieder natürlich aus Unternehmenssicht schaffst du natürlich einen ganz anderen Druck intern. Ne? Bei jedem ist halt klar, okay, ein Kunde kann schnell weg sein. Ein Kunde wächst mit uns. Das heißt, wir wollen den Kunden wachsen. Das spiegelt sich natürlich wieder, wie du eine Organisation aufbaust, aber auch wie du ein Produkt baust, ne? Was für Innovationen du immer wieder ins Produkt reinbringst, weil du hast natürlich Druck hinten dran, weil du immer quasi vorne wegbleiben willst, weil der Kunde halt schneller auch einfach weg sein kann. Von daher, im ersten Sinne, wir sagen positiv für den Kunden, aber dadurch eigentlich auch positiv für die Organisation, weil du eine ganz andere Kultur damit schaffst.
Also ich finde es ja super, super spannend, dass ihr das so aufgebaut habt. Und jetzt aus meiner Konsumentensicht oder aus der Kundensicht vielleicht mal gesprochen, würde ich sagen, wie du richtig sagst, ist das eigentlich das viel fairere Geschäftsmodell? Und es kann, glaube ich, in vielen Fällen auch, im Englischen sagt man so Grudge Buy, also ich habe Kaufreue, die ich ja vielleicht bei einem klassischen Lizenzmodell mal hätte, weil jetzt habe ich es gekauft und stelle dann fest, okay, also eigentlich passt es doch gar nicht auf meine Anforderungen. Jetzt kann ich entweder irgendwie den Vertrag anfechten oder sonst irgendwas. Oder ich muss halt die Kohle zahlen. Und bei euch, blöd gesagt, schalte ich den Shop ab und habe dann noch keine Kosten mehr. So. Also die Volatilität geht mir ins Ohr. Am Ende, wenn man halt auf nachhaltige Geschäftsbeziehungen setzt, ist zumindest meine Einschätzung, ist euer Modell das deutlich langfristigere einfach. Und die Volatilität hinsichtlich des Konsumklimas geht mir schon ins Ohr. Also das... Es ist spannend. Ihr seid ja auch, seid ihr börsengelistet eigentlich?
Ja, klar. Wir sind da börsennotiert. Das ist, aber das sieht man natürlich auch mal. Es macht natürlich so, unsere Vorhersage an die Börse hat natürlich immer dann auch ein Konsumklima in dem Sinne, affektiert es natürlich, ne? Also, das ist natürlich wahnsinnig. Aber deswegen sage ich, ne, hat Vor- und Nachteile. Aber dieses Geschäftsmodell, wenn du halt nicht diesen Lock-in hast, sagst, ne, du zahlst uns egal, was passiert, egal ob es hoch, runter geht, das zahlt uns mindestens und dann wird es nochmal, sag ich mal, teurer, wenn du halt mehr nutzt. Ne?
Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt ist natürlich ein Thema, das ist mir in deinem LinkedIn-Lebenslauf auch nochmal aufgefallen, schon bevor irgendwie künstliche Intelligenz all the rage war, hattest du das schon bei dir in bestimmten Stellenbeschreibungen und so weiter drin gelistet. Also ich glaube, du hast dich damit, oder mein Anschein ist, du hast dich damit schon sehr lange tief auseinandergesetzt. Wie nutzt ihr denn bei euch solche Technologien ein, sowohl intern als auch vielleicht extern?
Nee, es war eigentlich ganz spannend. Ich bin ehrlich zufällig reingekommen, weil wer sich erinnert, das ist natürlich eine Weile jetzt her auch, bei IBM gab es mal dieses Watson-Thema, wo Watson diese Jeopardy-Show mitgespielt hat. Und da gab es einen Center, war so ein weltweiter Verbund von so Solution Center, hießen die, also Analytics Solution Center. Damals hieß es noch Big Data, nicht AI. Und da hat man halt viel eigentlich Sachen gemacht, die jetzt genau in die Richtung gehen. Ne? Also von Text Mining, Data Mining, solche Sachen versucht in die Realität zu bringen. Von daher war es ja echt ganz spannend, aber ein bisschen der Klassiker manchmal bei IBM, so ein bisschen der Zeit voraus von der Innovation, aber dann problematisch, wie kriegt man es wirklich ein Produkt, was dann halt auch nutzbar ist. Also war meine persönliche Erfahrung oft zumindest.
Die Watson-Werbung, die hängt ja, also auch seit Jahrzehnten hängt die überall rum. Ne? Ich habe mich auch mal gefragt, so was machen die eigentlich damit?
Ja, ich glaube, irgendwann ist der Klassiker, wurde dann, glaube ich, das Branding für alles, was irgendwie ein bisschen smarter ist. Ne? Also wurde es dann genutzt. Ja. Aber da ich halt früh in diesem Thema eigentlich drin gewesen und jetzt natürlich die letzten 12, 18 Monate ist natürlich das Thema durch die Decke gegangen, ne? Mit ChatGPT irgendwie jetzt nutzt ja jeder das, ne? Also gerade im Vertrieb gibt es ja wahnsinnig viele Szenarien, wo du halt von Personalisierung, Research, wo du eigentlich dann auch gerade sowas wie ChatGPT nutzt oder ne, Bilderstellung ist natürlich auch super interessant. Wir haben jetzt viel gebracht, natürlich so gerade sowas Produktbeschreibung automatisiert erstellen, ne, dass du sagst, auch optimiert natürlich. Das Schöne ist ja, für uns als Shopify, dadurch, dass wir eine zentrale Plattform haben, wir können natürlich wahnsinnig viel lernen, wir sehen wahnsinnig gut, was funktioniert. Ne? Das nutzen wir auch. Ne? Also wir sagen immer, wir haben jetzt so eine Checkout-Study gemacht, unser Checkout, ne, ist der bestkonvertierende und so weiter, aber es liegt natürlich daran, wir haben über 600 Millionen Unique Buyers auf unserer Plattform. Ne? Da hast du halt wahnsinnig viel, ne, Research-Daten, wie nutzen die den Checkout, was funktioniert gut, wir können ein bisschen testen auch. Und sehen natürlich, wie können wir den besten quasi Checkout quasi auch bauen. Und dadurch, dass wir immer diesen Kontext zu Commerce haben, das ist ja ganz oft, ne, wenn ganz viele so AI-Projekte auch drin scheitern, ist erstens Daten, ne, ganz oft, du musst erstmal vernünftige Daten haben, die du auch nutzen kannst. Ist bei uns ganz gut, weil wir haben halt ein bestimmtes Datenmodell, kannst natürlich auch erweitern, aber ist natürlich dadurch, dass wir das Datenmodell und auch den Kontext haben, für uns geht immer um Commerce, ne, also es ist jetzt nicht, dass du alles, was wir als Shopify machen, hat mit Commerce zu tun. Egal, ob es online, offline, social ist, aber es geht um Commerce. Und dadurch haben wir natürlich das Datenmodell und den Kontext und können dadurch viel besser natürlich AI-Anwendungen speziell für diese Use Cases natürlich entwickeln. Und das ist halt, wo viele halt Probleme mit haben, ist, ich habe die Daten nicht, ich habe vielleicht einen zu breiten Kontext oder ich habe den gar nicht genau definiert und deswegen funktioniert es dann oft nicht so. Und ich glaube, das ist dann halt im Endeffekt unser Vorteil, wie wir halt AI-Anwendungen dann halt auch entwickeln können. Jetzt, wir haben angefangen, wie gesagt, diese Produkte erstarten. Klasse, das gibt so viele Beispiele, wo einfach wir einfach mal sagen, wir können wahnsinnig viel Produktivität für Kunden natürlich schaffen. Sowas wie Taxonomie, dass du halt, ne, du bist ja Produkte quasi am Ende des Tages Cluster, ne, wo du sagst, ich kann Bilderkennung nutzen, ich kann die Produktbeschreibung lesen, weiß dann, das ist eine Jacke in der Farbe, in der Größe, dann kann bestimmte Informationen automatisch rausziehen, die dann für Suche und andere Sachen natürlich auch nutzen. bis hin, was wir jetzt in der ersten Version gestartet haben, ist unser Sidekick wirklich zu einem vollumfänglichen Chatbot, ne, wo du sagst, hey, gib mir mal Informationen. Sidekick ist vielleicht eine witzige Side-Story in dem Sinne. Ne? Es ist halt so nach, ne, wir sagen immer, every hero has a sidekick. Ne? Wir sagen halt, unsere Entrepreneure, Leute, die im Business starten, sind für uns die Heroes. Und Batman hat halt Robin. Das heißt, der Sidekick ist quasi die Unterstützung für jemanden, der halt seinen Store auf Shopify startet, wo du dann einfach sagen kannst, wirklich Freitext-Sachen angeben kannst. Hey, ich will eine Promotion starten für ein Produkt. Und der bringt dich zum richtigen Fenster, setzt vielleicht Sachen schon für dich auf, aber der hat dann wirklich quasi dann auch Admin-Aufgaben für dich übernimmt, ne? Oder zeigt mir den Umsatz der letzten 2 Wochen für ein bestimmtes Produkt und er zieht dir die Daten direkt und visualisiert dir die. Das ist halt dann wirklich für uns jetzt so diese nächste große Stufe, wo du halt wahnsinnig viel dann automatisieren kannst oder das Leben dann halt einfacher machst, wenn du halt den Shopify-Store betreust.
Ja, super spannend. Habt ihr so über solche Technologie auch mal nachgedacht, um das Consumer-Facing zu machen? Also, dass ich als Tim, als Kunde auf irgendeinen Shopify-Store gehe und mir jetzt vielleicht ein Disco-Deck kaufen will, aber ich will vorher mit dem Shop mal sprechen. Gibt es solche?
Sehr gute Überführung. Gibt es schon, ist schon live. Du kannst dir die Shop-App runterladen und das ist im Endeffekt, wenn du für deinen Store quasi freigibst, sagst, hey, ich möchte das Kunden über die Shop-App auch meinen Store, meine Produkte finden, können die dort also Endkunden die Shop-App runterladen. Da gibt es auch einen Chatbot, wo du sagen kannst, hey, ich brauche zum Jahrestag meines Partners ein tolles Produkt, der mag irgendwie italienische Weine, empfehle mir doch mal was. Und dann zeigt dir direkt quasi Empfehlungen von allen Shopify-Stores, die halt dort quasi mitgelistet werden sein wollen.
Ach krass.
Das heißt, wenn du mal guckst in der Shop-App, bleib dir einfach in der Shop, lädst dir mal runter, kannst ja gucken, ob das Disco-Deck da gut zu finden ist.
Genau. Ich habe Herausforderungen in meiner B2B-SaaS-Discovery. Bitte hilf mir. Ja. Also wenn wir da nicht die Ersten gelistet sind, dann müssen wir nochmal reden.
Ganz genau.
Ja. Okay, gefällt mir. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem KI-Thema, bevor wir vielleicht nochmal auf deinen Lebenslauf kommen. KI, hast du jetzt 2, 3 Use Cases erwähnt, die ihr nutzt, um euren Kunden noch Mehrwert zu bieten? Hast du für dich, und vielleicht bleiben wir mal bei so einem Lieblings-Use-Case, den ihr auch intern nutzt, du hast ja gesagt, klar, für Vertrieb ist es total sinnvoll so, gibt es einen Pre-Sales- oder Sales-Use-Case, wo du sagst, hier benutzen wir intern bei uns Shopify KI regelmäßig, um irgendwie noch besser zu arbeiten?
Also, was auf jeden Fall ist gerade in unserem SDR-Bereich wird schon am meisten genutzt, würde ich behaupten, also dieses Research-Thema, ne, gib mir mal lies mal das Financial Statement, hol mir mal bestimmte Informationen raus, ne, da haben die auch im Endeffekt vordefinierte Prompts, die sie halt immer wieder nutzen, den Kundennamen reinkriegen, einfach so dieses Preset, sich du weißt es, sind eigentlich die Basics. Ne? Du gehst nicht in irgendein Meeting rein, ohne dich vorher vernünftig informiert zu haben. Trotzdem sieht man es ja manchmal immer noch, dass der, ne, geht ein Call und der Vertriebler fragt dann, was verkaufen sie denn eigentlich, so nach dem Motto. Aber du kannst wahnsinnig viel dieses Research, glaube ich, automatisieren. Ne? Die helfen, wie gesagt, lies mal das Financial Statement, gib mir bestimmte Sachen daraus. Dafür ist es, glaube ich, sehr gut. Und dann natürlich auch, wie kann ich sowas dann nutzen, um dann eine personalisierte Ansprache auch zu schreiben. Ne? Also ich glaube, da hilft es sehr viel. Ich fand jetzt letztens ganz guten, wir haben so eine Outbound-Challenge gemacht. Dominik, der das Dach-Sales-Team leitet, der hat dann zum Beispiel, war so ein bisschen angelehnt an die Euros, ne? Also man spielt so in Paaren gegeneinander, der hat den kompletten Spielplan sich von ChatGPT halt schreiben lassen. Ne? Das ist dann auch so, das sind glaube ich schon so Sachen, wo, und ich merke selber, das Problem ist, wenn du so Generation Google bist, du weißt, wie du Google nutzt. Ne? Also da hast du herausgefunden, wie du exakt suchen musst. Das ist ja auch nicht so einfach, merke ich zumindest manchmal, gerade mit Leuten, die nicht so mit aufgewachsen sind. Aber es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, muss ich selber auch so ein bisschen pushen, dass man eigentlich alles, was man so macht, eigentlich bei ChatGPT anfängt. Google ist dann eher so, ich suche eine bestimmte Webseite und weiß die Domain nicht ganz genau. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen fast nochmal schwieriger. Ich glaube, das siehst du so mit diesen nächsten Generationen, die Jüngeren, da so gerade auch bei Kindern, die jetzt mit ChatGPT angefangen haben, die gehen direkt zu ChatGPT. Ich glaube, da wird so ein bisschen auch die Zukunft liegen, dass du halt viele Sachen dort halt reingehst. Und mein persönliches Highlight ist natürlich so, meine Tochter steht gerade total auf Pokémon. Das heißt, ich gehe abends immer in ChatGPT rein und lasse ChatGPT eine neue Pokémon-Geschichte sich ausdenken und lese die dann vor. Ne? Also ich bin ein wahnsinnig kreativer Vater jetzt, weil ich mir jeden Abend eine neue Geschichte ausdenke, aber ChatGPT hilft mir dabei.
Was für ein wunderbarer Anwendungsfall für künstliche Intelligenz. Gefällt mir sehr gut. Danke fürs Teilen. Okay, dann lass uns nochmal einmal ganz kurz auch auf deine Historie schauen. Es ist ja so, dass tatsächlich du und Jan, der heute nicht da ist, aber ihr kennt euch ja schon aus Salesforce-Zeiten. Ich glaube, ihr wart mal eine Zeit lang wieder Kollegen oder was. Und das heißt, also du warst auch mal im Pre-Sales.
Ja.
Augenscheinlich, jetzt bist du Head of Revenue bei Shopify und hast offensichtlich irgendwann mal den Sprung gemacht von Pre-Sales in den Vertrieb. Was war für dich der Reiz?
Genau, ich habe eigentlich sehr, sehr lange sehr viel Presales. Ich habe auch bei Shopify selber noch Presales gemacht. Ne? Also ich bin hergekommen, habe meine Rolle jetzt vor der Rolle war wirklich global, alle das ganze Presales-Team zu leiten. viel natürlich in den USA, ist natürlich immer ein großer Markt für uns, viel in den USA verbracht. Wir haben unseren Enterprise-Plan, Enterprise-Go-to-Market quasi gelauncht. Wir haben ein Demo-Engineering-Team komplett von null aufgebaut, haben ein Solution-Architect-Team von null aufgebaut. Da waren so viele, für mich so Basics, die wir quasi noch machen mussten, gemacht. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages ist, glaube ich, was für mich halt immer, was mir Spaß gemacht hat, war natürlich so ein bisschen so ein Go-to-Market wirklich aufzubauen, so ein allumfängliches, ne? Und das ist natürlich schwierig. Du hast ja jetzt, je nachdem, ich glaube, jeder interpretiert die SE-Rolle ja ein bisschen anders und siehst du auch viel in den SE-Managern. Ich glaube, es gibt so die SE-Manager, die sind sehr stark auf sehr technischen Fokus, ne? Sagen wir, wie man gute Demos, gute POCs und technische, sag ich mal, Craft der Mitarbeiter, der SEs. Und ich glaube, da hast du die andere Seite, wo ich mir ganz sehr, dieses Commercial, ne, so gute Discovery, den Business Pain wirklich sehr gut verstehen, sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Funktionen. Und ich glaube, am Ende des Tages war jetzt gar nicht so eine reine Vertriebsrolle. Ich habe jetzt auch, ne, von SDRs, Account Management, New Business Sales, auch Solution Engineering immer noch bei mir. Ist eher so ein bisschen dieses generelle, ein bisschen breitere Go-to-Market wirklich einfach zu sehen. Ne? Wie schaffen wir einen guten insgesamt Sales-Cycle am Ende des Tages für den Kunden? Wo der Kunde natürlich im besten Fall natürlich auch für uns entscheidet. Aber wo wir halt wirklich die Teams halt auch enger quasi auch zusammenbringen. Also es ist eher, glaube ich, dieses, und es war, glaube ich, meine ganze Karriere hin immer so ein bisschen dieses Thema für mich, so sehr nah auf der kommerziellen Seite, sehr nah mit den Vertriebs- oder mit den VPs, Sales-VPs, mit denen habe ich immer sehr, sehr eng quasi zusammenarbeitet. Von daher war eigentlich, die Richtung war eigentlich schon so ein bisschen für mich vorgestimmt. Also für mich war klar, dass ich irgendwann mal in so einer Rolle landen werde. Bei Shopify war jetzt einfach, sag ich mal, alles gut zusammengekommen. Das war der richtige Zeitpunkt, war für mich auch der Zeitpunkt, ich war jetzt sehr lange im SE-Bereich, das ist jetzt ein guter Punkt, um einfach mal was anderes auch zu machen. Und alles war immer perfekt zusammengekommen, deswegen war es richtiger Zeitpunkt und richtige Möglichkeit.
Würdest du sagen, dass wenn man aus dem Pre-Sales in den Vertrieb wechselt, dass das ein guter Move ist? Also kommen da meistens gute Vertriebler bei raus oder sind es eher schlechte Vertriebler, um ganz platt zu fragen?
Also ich habe jetzt keine harten Fakten, Daten dazu, aber aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, die ich gesehen habe, ich habe bei Salesforce und einige SEs in Vertrieb gegangen. Wir haben jetzt bei Shopify auch gerade einen SE, der in Vertrieb gegangen ist. Bisher habe ich nur welche gesehen, die sehr erfolgreich waren. Also ich habe noch keinen SE gesehen, der in Sales gegangen ist und nicht erfolgreich war. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sich natürlich auch die Sales-Welt geändert hat. Du hast natürlich viel besser informierte Kunden auf der anderen Seite. Ich sag mal, früher, ich kenne das noch aus meiner IBM-Zeit, da hatten wir die Kaffeevertriebler. Die sind hingefahren, die haben Kaffee getrunken, ein bisschen die Relationship gemanagt, aber die wussten vom Produkt eigentlich nicht viel. Also, oder zumindest haben nicht drüber gesprochen so wirklich. Und ich glaube, wenn du dir jetzt so anguckst, was aus Vertriebssicht, wie wir unsere Vertriebsmitarbeiter enablen, wie wir sie ausbilden, hat viel mehr damit zu tun. Du musst verstehen, was das Produkt kann, was ist der USP. Wir haben bei uns jetzt Challenger Sales ausgerollt. Und eine Grundvoraussetzung für diesen Challenger Sales ist, dass du dieses Teaching, ne, du kannst dem Kunden eigentlich was beibringen, ihm eigentlich sagen, Input geben für sein Business, ihn ein bisschen auch challengen am Ende des Tages, wie er quasi Sachen machen möchte. Das kannst du ja nur machen, wenn du eigentlich ein bisschen Ahnung hast von dem, was du verkaufst. Und ich glaube, dadurch, wie sich Vertrieb ändert, ne, wie gesagt, viel damit zu tun, dass der Kunde einfach besser informiert ist. Der Kunde kennt den Markt, der kann sich viele Informationen vorher besorgen, ist die Erwartungshaltung von Vertrieblern eine ganz andere. Und ich glaube, wenn man ein SE ist, der sehr guten auch Business-Fokus hat, der wirklich interessiert ist, den Kunden, das Business vom Kunden zu verstehen, ich glaube, da hat man eigentlich die beste Voraussetzung, sehr erfolgreicher Vertriebler zu werden. Also jetzt, wie gesagt, das Beispiel, keine Namen, aber wenn er das hört, der wird das wissen. Also unser SE, der in Deutschland gerade in die Sales-Rolle gewechselt ist, ist aktuell unser erfolgreichster Vertriebler weltweit. Der hat jetzt sein erstes volles Halbjahr gemacht und die beste Ergebnis quasi geliefert. Und ich glaube, es liegt schon viel daran, so dieses, ich glaube, man muss der richtige SE für sein. Es ist halt so, man muss halt, ich sage immer, wenn jemand wechselt, ist dieses, du musst halt so den SE-Hut auch ablegen können. Du musst halt auf einmal damit leben, da ist ein anderer SE im Raum, der die SE-Rolle ausfüllt. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Habe ich ihm auch mitgegeben. Das skaliert halt nicht, wenn du beide Jobs machst. Du musst halt die eine Seite abgeben und natürlich auch noch was lernen. Ist jetzt nicht so, dass es so ein Selbstläufer ist. Da gibt es natürlich auch Sachen, die anders funktionieren und anders laufen. Aber ich glaube, es ist halt dann wichtig, so die eine Rolle abzulegen, sich voll auf die andere Rolle zu fokussieren. Und dann kann es, wie gesagt, aus meiner Erfahrung sehr, sehr erfolgreich sein.
Also da höre ich auch schon so ein bisschen die Herausforderung raus. Wenn du es halt nicht in der Lage bist, abzugeben, dann überfordert man sich vielleicht auch. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das sind so 1, 2, 3 Herausforderungen, die du vielleicht auch selber gesehen hast oder in den Beispielen, die du jetzt im Kopf hattest, wo du sagst, da müssen SEs, die darüber nachdenken, in den Vertrieb zu wechseln, nochmal darüber reflektieren, da sollten Sie darauf achten?
Es liegt daran, was für SEs ich in meiner Karriere mal eingestellt habe. Ne? Ich glaube, das ist immer der Klassiker, du hast ja oft so, dass der SE kommt zu dir und sagt, Mensch, der Vertriebler, der kriegt jetzt hier eine fette Provision und ich habe ja nur so einen Teil davon. Wenn Geld deine Motivation ist, dann absolut geh sofort in den Vertrieb, ne? Wenn das dein Haupttreiber ist. Aber ich glaube, in meiner Karriere, also die SEs, die ich angestellt habe, da war das, ne, ich sage jetzt nicht, dass gar keine Motivation war, sondern nicht der Haupttreiber, ich will hier viel Geld verdienen, sondern es will ein tolles Produkt, mit dem ich arbeiten will, coole Projekte, ne, auch herausfordernde Projekte. Also es waren viel mehr so dieser Treiber und natürlich auch erfolgreiche Projekte. Ne? Also ich finde, die besten SEs, mit denen ich immer gearbeitet habe oder ich auch eingestellt habe, die wollten halt, die waren intrinsisch motiviert, einen tollen Job zu machen, mit einem tollen Produkt zu arbeiten und den Kunden wirklich erfolgreich zu beraten. Ne? Und ich glaube, das macht es auch viel dann so aus, wenn du gerade, wie gesagt, wiederum in unserem Geschäftsmodell, ist es natürlich auch notwendig. Wir wollen nicht SEs haben, die einfach verkaufen. Wir wollen SEs, die auch mal einem Vertriebler sagen, du, das ist kein guter Fit, das funktioniert so nicht. Ne? Also die auch mal einem Vertriebler ein bisschen natürlich auch zurückpushen dann und dann gut, sagen wir mal, so dieser healthy Konflikt am Ende des Tages ist. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, das eine ist, man muss sich halt darauf einlassen, dass man weniger mit dem Produkt zu tun hat. Das ist einfach so. Ne? Klar, es ist gut, eine gewisse Know-how zu haben, aber man kann halt nicht mehr einen Anspruch haben. Ich kenne jedes Feature, jedes Release, weiß ich ganz genau, was dort rauskommt. Das ist so ein bisschen diese Produktseite abzulegen. Dann auch im Meeting quasi nicht mehr der zu sein, der die technischen Fragen beantwortet. Ne? So ein bisschen diese, du machst nicht mehr die Demo, du bist nicht mehr derjenige, der dann, ne, dann ist eben ja auch einen guten Job machen, ne? Denselben Antrieb, den du vorher hattest, und der will jetzt natürlich auch irgendwie die Chance haben, das dann anzunehmen. Und wenn du immer dann da reingrätscht und die Sachen übernimmst, dann wird es langfristig nicht funktionieren, weil werden beide unglücklich mit. Und ich glaube natürlich teilweise, was mancher fehlt, ist dann ein bisschen die, und das macht natürlich auch einen guten Vertriebler aus, so ein bisschen diese Closing-Erfahrung, ne? Dass du halt einfach weißt, wann ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal den Deal zu closen. Ne? Du kannst dich ja manchmal verrennen in Scoping, jedes Feature, jedes Requirement verstehen. Das machen wir ja auch nicht. Auch wenn wir das Geschäftsmodell haben, wir gucken, haben wir ein gutes Gefühl von allen so Key-Challenges, die wir sehen, glauben wir, wir können den Kunden auf Shopify live holen, aber wir gehen nicht in jedes einzelne, ganz, ganz kleine Requirement am Ende des Tages rein, ne? Dass immer wieder Sachen im Projekt aufkommen, wo vielleicht doch mal ein Workaround quasi notwendig ist. Aber ich glaube, da den richtigen Zeitpunkt dann zu erwischen und sagen, okay, wir sind da jetzt am Punkt, wo wir den Deal einfach schließen. Ne? Und da, ich glaube, habe ich manchmal gesehen, dass du ein SE hast, der verrennt sich dann noch zu sehr dann in die Details. Und manchmal ist halt so, du hast ja niemals 100% beantwortet im Sales Cycle. Ne? Du wirst niemals hinkommen. Wir haben alle Fragen komplett quasi durch. Es ist immer ein bisschen natürlich dann auch Vertrauenssache und da muss man den richtigen Zeitpunkt dann erwischen, zu sagen, okay, jetzt ist wirklich, jetzt gehen wir mal zur Unterschrift.
Also sehr, sehr handfeste Tipps und Tricks, wenn man so will. Vielen lieben Dank für die coolen Einblicke. Und damit würde ich sagen, Birk, vielen lieben Dank, dass du hier zu uns gekommen bist und mal diese ganz konkreten Insights von Shopify, aber auch aus deiner Historie, Sales, Pre-Sales und was du da so beobachtet hast und aufgebaut hast, geteilt hast. Also mir hat super Spaß gemacht.
Cool, vielen Dank, Tim.
Cool, dass du da warst. Das war für dich Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du schon Gedanken für dich mitnehmen konntest, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung in einem Podcast-Player deiner Wahl. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.